Mein heutiger Gast in der Sendung ist ein Gast, der bereits schon einmal hier war, der gerade wahrscheinlich so viel wie selten damit beschäftigt ist, nervige Journalisten wie mich abzuwimmeln. Und umso mehr freue ich mich, dass es heute doch nochmal geklappt hat. Mein heutiger Gast im Studio ist Professor Dr. Michael Butter. Sie haben Anglistik, Germanistik und Geschichte studiert. Sie sind Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte und jetzt per Telefon mir im Studio zugeschaltet. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn man sich direkt im Studio in die Augen hätte gucken können. Aber Covid lässt es leider gerade einfach nicht zu. Wir wollen heute erneut ein bisschen über Verschwörungstheorien reden. Das ist einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. Sie haben viel dazu veröffentlicht. Außerdem sind Sie Mitglied und Gründer von Compact. Das bedeutet, ist eine Abkürzung für Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Dazu kommen wir später noch zu Ihrer Arbeit und dem, was Sie in Ihren Forschungen so über Verschwörungstheorien rausgefunden haben. Zunächst mal wollte ich Sie aber fragen, Sie haben mit Sicherheit, so wie alle anderen in den letzten Tagen, die Wahlen in den USA verfolgt als Professor für Amerikanistik, mit Sicherheit nochmal ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel, als die meisten von uns das gemacht haben. Wie haben Sie denn die Wahl verfolgt?
Also ich bin in der Nacht auf Mittwoch so kurz nach 4 aufgestanden, weil ich dann auch am 6. Interview auf Zeit Online hatte und habe dann mal geschaut, wie es aussieht und dachte dann, oh, Trump hat Florida gewonnen, es wird enger als man dachte, war dann allerdings ein paar Stunden später schon sehr entspannt, weil sich da eigentlich, wenn man die richtigen Blogs gelesen hat von den Analysten, die genau wussten, welche Stimmen noch auszuzählen sind in Pennsylvania und sonst wo, da schon abzeichnete, dass Biden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Wahl gewinnen wird. Und insofern war das eher so ein Wartespiel dann für mich von Mittwochnachmittag an jetzt bis gestern Nachmittag, bis es dann also auch offiziell wurde. Gleichzeitig habe ich natürlich auch den Blick auf das gehabt, was Donald Trump gemacht hat und dessen Auftritte sieht man, wenn man sich halt mit Verschwörungstheorien beschäftigt, wahrscheinlich noch mehr als alle anderen mit so einer Mischung aus Faszination und Verwunderung und Empörung. Da ist auf jeden Fall wieder ganz viel Stoff dabei, mit dem ich mich in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen kann. Und wir werden ja auch mal erstmal sehen müssen, wie das noch weitergeht und ob er irgendwann das Ganze akzeptiert oder bis er aus dem Amt raustritt, immer noch behauptet, er hätte die Wahl eigentlich gewonnen.
Ja, zu den Verschwörungstheorien, die Donald Trump während dieser letzten Wahltage verbreitet hat, wollte ich auf jeden Fall gleich auch noch eingehen. Aber haben Sie damit gerechnet, dass es so lange dauert?
Also das war eigentlich anzunehmen und das war, wenn man also die entsprechenden amerikanischen Quellen sich angeschaut hat, die sich sehr gut auskennen, eigentlich klar. Also zum Beispiel auf 538.com, das ist die Website, wo die wirklich besten Statistiker arbeiten, hieß das von Anfang an Election Week, also Wahlwoche und nicht Election Night, weil die schon vorhergesagt hatten, dass das also Tage dauern wird, mindestens bis die Ergebnisse feststehen. Und die hatten auch genau dieses Phänomen für sehr wahrscheinlich erklärt, dass wir dann letztendlich erlebt haben, dass der sogenannten Red Mirage, also quasi des roten Trugbildes, dass es so ist, dass in vielen dieser Staaten erst die Stimmen vom Wahltag ausgezählt werden und deshalb Donald Trump relativ weit in Führung liegen wird. Aber wenn dann die Briefwahlstimmen kommen und auch die bevölkerungsreicheren Counties ausgezählt werden, dieser Vorsprung vermutlich dahinschmelzen wird. Und das konnte man eigentlich ganz gut vorhersagen, weil man eigentlich schon sah aus den Ergebnissen, wo Trump vorne lag, dass also Biden da ganz gut abgeschnitten hat in diesen Wahlkreisen, dass er nicht zu weit hinten war und dann hatte man ganz gute Vorhersagen darüber, wie er also in der Briefwahl abschneiden wird und insofern stand im Grunde schon so ab Mittwochnachmittag fest, dass er vermutlich in Pennsylvania gewinnen wird, insbesondere nachdem er in Wisconsin und Michigan gewonnen hatte. Aber natürlich, also man fragt sich gleichzeitig, warum dauert es zum Beispiel in einem Staat wie Nevada so lange, diese Stimmen auszuzählen, wo das doch also in Deutschland und in vielen anderen Ländern innerhalb von ein paar Stunden am Wahlabend klappt. Und das ist ja auch keine sehr komplizierte Auszählung. Das ist ja keine Auszählung wie bei Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, wo man Dutzende von Stimmen auf verschiedenen Listen verteilt und es einfach 10 Minuten dauert, jeden einzelnen Wahlzettel zu untersuchen. Das ist aber ein Problem, also oder ein Phänomen, auf das ich als Amerikanist vielleicht auch besser vorbereitet war, vorbereitet war als andere. Aber ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass ich aufstehe und klar ist, Biden gewinnt vielleicht in Florida und dann ist die Sache also viel, viel schneller natürlich durch gewesen.
Ich glaube, das haben sich sehr, sehr viele Leute gewünscht, dass es zum einen schneller ausgeht und zum anderen, dass Joe Biden die Wahl gewinnt. Wenn Sie gesagt haben, Sie haben damit gerechnet, dass die Wahl diesen Verlauf nehmen wird, nämlich dass Donald Trump erst in Führung geht oder zumindest erst sehr gut abschneidet und so dann hinten raus Joe Biden dann auf und dann überholt. Haben Sie dann auch damit gerechnet, dass es in dem Verhalten von Trump diesen Verlauf nehmen wird, nämlich dass er darauf eingeht und sagt, guck mal Leute, am Anfang habe ich geführt, jetzt auf einmal verliere ich angeblich die Wahl und dass er die Wahl sozusagen, dass er das nutzt, um die Wahl nicht anzuerkennen?
Das war eigentlich zu erwarten, weil er das im Grunde seit Monaten systematisch vorbereitet hat. Eigentlich ja noch seit Jahren. Also er hat ja schon vor seiner ersten Wahl 2016 immer wieder damit kokettiert, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennt, wenn er verliert. Und hat dann ja auch, nachdem die Wahl stattgefunden hatte, behauptet, es hätte also massiven Wahlbetrug gegeben. 3 Millionen Stimmen seien illegal abgegeben worden, weil er eben nicht akzeptieren wollte, zumindest offiziell nicht akzeptieren wollte, dass er quasi das Popular Vote verloren hatte. Also nicht die Mehrzahl der Stimmen erhalten hatte, sondern Hillary Clinton da 3 Millionen besser war. Und er hat das im Grunde auch immer wieder aufgegriffen und hat im Grunde vor 6 Monaten angefangen, das ganz systematisch vorzubereiten. Und es war eigentlich fast klar, dass es so einen Moment in der Wahlnacht geben wird, wo er versucht, sich also zum Wahlsieger zu erklären und zu sagen, alles, was jetzt dann noch kommt, das ist illegal. Da hat ihm allerdings so ein bisschen sein Haussender Fox News gewaltig in die Suppe gespuckt, weil die ja relativ früh prognostiziert haben, dass, und zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich noch fast unseriös war, das zu prognostizieren, dass Joe Biden in Arizona gewinnt. Und das hat Trump ein bisschen Wind aus den Segeln genommen bei dieser Sache, weil das bedeutete, dass es also durchaus eine Möglichkeit noch gab, für Biden zu gewinnen ohne Pennsylvania, vor allem weil Biden den zweiten Distrikt in Nebraska gewonnen hatte. Und das bedeutete, dass er also auch die Wahl gewinnen konnte, ohne in Pennsylvania zu gewinnen. Und das hat diesen Auftritt von Trump einerseits abgeschwächt, es hat andererseits Biden die Chance gegeben, was er ja auch gemacht hat, aktiv zu werden und als Erster vor die Presse zu treten und zu sagen, Leute, wir werden heute nichts wissen, aber es sieht gut für uns aus, we're on track. Und es hat natürlich Trumps Position so ein bisschen ad absurdum gefühlt, weil dann ja genau das passiert ist, worüber sich auch so viele lustig gemacht haben dann in den letzten Tagen, dass er nämlich einerseits gesagt hat, hey, in Arizona weiterzählen, count the vote, und in Pennsylvania nicht weiterzählen, stop the count. Und das ist natürlich in sich so widersprüchlich, dass es auch manchen seiner Anhänger aufgefallen ist. Und das ist natürlich die Argumentation vor Gericht, die er anstrebt, für die es eh keinerlei Handhabe gibt, komplett unmöglich macht. Und dann hat er es ja auch schon gemerkt, dass die ersten Klagen da sofort abgewiesen worden sind. Und also der Vorsprung von Joe Biden in den entscheidenden Staaten ist einfach so groß, dass selbst wenn irgendein Gericht beschließen sollte, dass ein paar hundert oder tausend Stimmen dafür ungültig erklärt werden, an dieser Sache sich nichts mehr ändern wird.
Sie haben es gerade schon thematisiert, das Verhalten von Donald Trump ist mehr als verwirrend, sage ich jetzt mal. Ist das, was Donald Trump jetzt macht mit dieser Wahl, mit diesen Aussagen, die er darüber tätigt, ist das schon das Verbreiten einer Verschwörungstheorie?
Naja, also er hat also was bei der Wahl wirklich, also das ist schon Verschwörungstheorie, weil er ja wirklich behauptet, es gäbe da ein Komplott aus den Medien und den Demokraten und irgendwelchen Geldgebern im Hintergrund, um die Wahl zu stehlen. Er ist dann noch nicht so wahnsinnig konkret geworden, aber er ist in den letzten Tagen von der Wahlnacht angefangen doch deutlich konkreter geworden, als das in den Wochen und Monaten vorher war. Im Grunde sehen wir wieder so einen Übergang, den wir vor 4 Jahren schon mal hatten, nämlich von so Verschwörungsgerüchten hin zur Verschwörungstheorie. Und nur, dass es diesmal also ganz eine andere Situation ist. Also vor 4 Jahren hatten wir das kurz nach den Fernsehduellen, als auch diese Audioaufnahmen an die Öffentlichkeit kamen, wo er sich mit seinen Übergriffen gegenüber Frauen brüstet und klar war, er hat die Wähler der Mitte verloren, er muss jetzt schauen, die zu aktivieren neben der republikanischen Kernwählerschaft, die empfänglich sind für populistische und verschwörungstheoretische Rhetorik. Und das war dann der Moment vor 4 Jahren, wo er übergegangen ist von Gerüchten, einfach nur mal so 1-2 Sätze, immer eingeleitet mit so einer Phrase, mir wird ganz oft erzählt und ich höre ganz oft, ihm erlaubt, das Ganze also dann doch noch abzutun und zu sagen, nein, nein, ich glaube das doch nicht wirklich, übergegangen ist von diesen Gerüchten zu wirklichen ausformulierten Theorien. Er ist dann ein paar Tage später in Florida bei einer Wahlveranstaltung vor sein Publikum getreten und hat 45 Minuten von der großen Weltverschwörung von internationalen Bankiers und Hillary Clinton schwadroniert, die ihn stoppen wollen, weil er der Einzige ist, der quasi dem amerikanischen Volk seine Rechte zurückgeben kann. Das war also eine andere Situation, das war also quasi noch vor der Stimmabgabe und das war sein Versuch also sein Publikum zu, seine Anhängerschaft zu mobilisieren. Jetzt in der Wahlnacht war es glaube ich vor allem und seitdem der Versuch Misstrauen gegenüber dem Wahlergebnis zu schüren, Druck auszuüben, eventuell auch die Leute, die da auszählen, seine Anhängerschaft zu mobilisieren, dass die vor den Wahllokalen aufziehen, was sie dann ja auch gemacht haben und, glaube ich, eine Auseinandersetzung vor Gericht vorzubereiten. Nur da hat er sich natürlich diesmal verkalkuliert. Also wie ich gerade schon sagte, die Abstände sind einfach zu groß und es gibt einfach keine Handhabe. Und diese Rhetorik funktioniert quasi, wenn man Leute aktiviert, die das dann glauben, aber sie funktioniert halt nicht unbedingt, wenn man dann wirklich damit vor Gericht gehen muss und dann handfeste Beweise vorlegen muss. Also da gibt es dann doch noch einen Unterschied. Also selbst wenn man einen Supreme Court hat, der dominant konservativ ausgerichtet ist, dann sind diese Leute da doch auch seriöse Juristinnen und Juristen, die sich was darauf einbilden, dass sie also wirklich Recht sprechen und die werden also solchen Hanebüchen-Sachen niemals stattgeben, selbst wenn es bis zum Supreme Court kommen sollte, was ich momentan bezweifle. Aber es ist wie immer bei Trump der Versuch, Verschwörungstheorie wirklich strategisch einzusetzen. Trump ist jemand, der deutlich strategischer vorgeht bei sowas, als uns das oft bewusst ist und als uns das vielleicht auch lieb ist.
Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen den Unterschied aufgemacht zwischen Verschwörungsgerüchten und Verschwörungstheorien. Gibt es da griffige Definitionen, die eine Verschwörungstheorie klar machen und wie grenzt die sich von Verschwörungsgerüchten ab?
Also Verschwörungstheorie ist im Grunde der Überbegriff und man kann sagen, auf einer ganz einfachen Ebene gibt es drei Charakteristika, die Verschwörungstheorien auszeichnen. Verschwörungstheorien behaupten erstens, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Es also eine Gruppe gibt, die die Strippen zieht und nach deren Willen sich die Ereignisse entfalten. Eine Verschwörungstheorie behauptet zweitens, dass nicht so ist, wie es scheint, dass diese Gruppe also im Verborgenen operiert und man immer hinter der Oberfläche schauen, unter der Oberfläche, hinter den Kulissen schauen muss, um zu erkennen, wer diese Gruppe ist und was deren Motive sind. Und eine Verschwörungstheorie behauptet drittens, dass alles miteinander verbunden ist. Dass also, wenn man erkannt hat, dass es diese Gruppe gibt, die da im Geheimen operiert, man dann auch erkennt, dass es Verbindungen gibt zwischen Ereignissen, zwischen Institutionen und Personen, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte oder nicht erklären könnte. Also zum Beispiel zwischen der 5G-Technologie und Corona in manchen Corona-Verschwörungstheorien. Das ist mal ganz generalisierend gesagt, das, was eine Verschwörungstheorie ist. Jetzt ist es so, dass Verschwörungstheorien meistens längere Texte sind, Konstrukte sind, Videos auf YouTube sind. Das heißt, da wird auch versucht, die Behauptungen zu belegen. Da werden Beweise angeführt, da werden Experten zitiert. Da wird also ein wirklich ausführliches Argument aufgemacht. Oft auch ein Argument in Schriftform, das sich über mehrere hundert Seiten erstreckt oder 2,5 Stunden bei YouTube oder noch länger. Bei Gerüchten ist es so, dass diese ganze Beweisführung wegfällt. Das heißt, da haut einfach jemand bei Twitter eine Behauptung raus, so wie Trump das meisterhaft versteht, ohne irgendwelche Belege dafür zu bringen, ohne auf irgendwelche Quellen zu verweisen, ohne irgendwelche Interpretationen anzuführen, ohne irgendwelche Experten zu zitieren. Das heißt, eine Verschwörungsgerücht ist im Grunde so eine Vorform für eine Verschwörungstheorie, hat aber halt den Vorteil, dass man sich im Grunde eine Hintertür offen lässt, das Ganze also noch abzustreiten. Deshalb hat Trump im Wahlkampf 2016 lange bei Verschwörungsgerüchten gelassen, weil er, glaube ich, nicht festgenagelt werden wollte auf handfeste Verschwörungstheorien lange Zeit, weil ihm klar war, dass er damit eine gewisse Gruppe von Wählern abschreckt. Er hat immer wieder Verschwörungsgerüchte verbreitet, um den Verschwörungstheoretikern, denen, die wirklich diese Dinge voll und ganz glauben, zu signalisieren, ich bin einer von euch. Gleichzeitig hat er sich immer wieder diese Hintertüren offen gelassen, um dann sagen, sagen zu können, nee, so habe ich das doch gar nicht gemeint, um eben auch die anzusprechen, die vielleicht traditionelle republikanische Wähler sind, die niedrige Steuern wollen, die wollen, dass der Staat sich aus der Krankenversicherung raushält, die wollen, dass Abtreibungsgesetzgebung möglichst streng ist, die aber mit Verschwörungstheorien nichts anfangen können. Und in entscheidenden Momenten, wie ich es vorhin beschrieben habe, hat er dann den Schritt gemacht von den Gerüchten zu den Theorien, und jetzt hat er es im Grunde wieder genauso gemacht.
Was ist das Ziel einer Verschwörungstheorie? Also was bezweckt man denn damit, solche Behauptungen und Gerüchte in die Welt zu setzen?
Also das kommt immer darauf an, wer das macht. Da muss man, in den allermeisten Fällen ist es ganz klar, muss man wirklich so sagen, dass Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker der festen Überzeugung sind, der Wahrheit ans Licht zu verhelfen. Das heißt, die verbreiten Verschwörungstheorien, weil sie der Menschheit einen Nutzen erweisen wollen, einen Dienst erweisen wollen. Die sind wirklich überzeugt davon, dass sie einem großen Komplott auf die Spur gekommen sind. Das ist in den allermeisten Fällen so. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht Leute gibt, die das aus anderen Gründen machen. Es gibt Leute, die das machen aus ökonomischem Interesse, weil sie wollen, dass auf ihrer YouTube-Kanal Videos möglichst oft angeklickt werden und sie Geld über Werbeeinnahmen machen, oder die wirklich ein großes Imperium aufgebaut haben über Verschwörungstheorien, also wie Alex Jones in den USA, und die eben Geld damit machen, dass sie da Theorien verkaufen, aber auch angebliche Produkte verkaufen, die gegen die Effekte der bösen Verschwörung anarbeiten. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die Verschwörungstheorien ganz bewusst aus politischem Kalkül in die Welt setzen, um daraus einen entsprechenden strategischen Vorteil zu ziehen. Ein ganz prominentes Beispiel wäre der ungarische Premierminister Viktor Orban, der nämlich die Verschwörungstheorie, dass George Soros, der amerikanische Milliardär, der ungarisch-jüdische Wurzeln hat, dass der den großen Austausch orchestriert, also diese gezielte Islamisierung Europas. Das ist eine Verschwörungstheorie, die hat Orban erfinden lassen, weil man ein Feindbild brauchte, das in Ungarn besonders gut funktioniert. Jemanden, der jüdische Wurzeln hat, der ungarische Wurzeln hat, der viel Geld hat, der Geld investiert in Demokratisierungsprozesse in Osteuropa, der in Budapest eine Universität, die Central European University, finanziert hat, die man jetzt rausgeekelt hat, die jetzt nach Wien umzieht. Das war also eine Verschwörungstheorie, die quasi Fake News war, die man einfach nur in die Welt gesetzt hat, um damit irgendein Ziel zu erreichen. Bei Trump und seinen Verschwörungstheorien ist es extrem schwierig, oft zu sagen, glaubt er das wirklich oder glaubt er das nicht. Also lange Zeit war es, glaube ich, so, dass er die meisten Sachen nicht geglaubt hat. Bei dieser Ukraine-Sache, wo er ja Rudy Giuliani letztes Jahr schon losgeschickt hat, das zu untersuchen, diese angeblichen Vorwürfe gegen Joe Biden und dessen Sohn, da könnte ich mir vorstellen, dass er das geglaubt hat. Was jetzt also den Wahlbetrug angeht, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er das glaubt, weil ich glaube, dass Trump so sehr in seiner Blase drin war, dann war er immer bei diesen Wahlveranstaltungen, wo ihm Tausende, Zehntausende zugejubelt haben, dass der also wirklich der festen Überzeugung war, er gewinnt diese Wahl. Und ich glaube nicht, dass er sich auseinandergesetzt hat mit den Besonderheiten dieser Wahl unter Pandemiebedingungen, dieser Vielzahl von Briefwahlstimmen und dem Effekt dieses roten Trugbildes, den das haben würde. Und ich kann mir von daher gut vorstellen, dass er wirklich überzeugt ist, dass ihm die Wahl gestohlen wurde.
Haben wir solche Leute, die Sie gerade thematisiert haben, die das aus Eigennutz letzten Endes machen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, also so wie der ungarische Ministerpräsident zum Beispiel, oder eben auch Leute, die es aus ökonomischem Interesse machen. Haben wir solche Leute auch in Deutschland?
Natürlich haben wir solche Leute in Deutschland. Und da muss man allerdings auch sagen, dass sich oft natürlich der Glaube und der Eigennutz, also die Strategie, überlappen. Also zum Beispiel jemand wie Ken Jebsen, also der Betreiber von KenFM, ist garantiert jemand, der die meisten Verschwörungstheorien, die er aufgreift, auch wirklich glaubt. Gleichzeitig ist es jemand, der das auch sehr strategisch macht, der seine Website aufgebaut hat als ein Portal für möglichst unterschiedliche Meinungen, deren gemeinsamer Nenner aber immer ist, dass sie gegen die offizielle Version gehen und eben verschwörungstheoretisch sind. Und Ken Jebsen hat in den letzten Monaten ganz gezielt versucht, sich irgendwie auch an die Spitze dieser Anti-Corona-Proteste zu setzen, da eine prominente Rolle einzunehmen. Also dieses YouTube-Video wird vielen ein Begriff sein, wo er eben die Bundesregierung angreift und über Bill Gates herzieht, das mehrere Millionen Mal geklickt wurde. Und der hat sicherlich von der Corona-Krise sehr profitiert. Also die Abozahlen seiner Kanäle sind in die Höhe gegangen. Über Crowdfunding hat er sicherlich mehr Geld gemacht als jemals zuvor. Und er versucht jetzt ja auch aus dem Internet wegzukommen und im Grunde irgendwo in Ostdeutschland wirklich so eine Akademie aufzubauen, also einen realen Ort, und bittet da gerade recht offensiv um, um Spenden dafür. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch in Deutschland Politiker, die Verschwörungstheorien strategisch einsetzen. Der große Vorteil, den wir in Deutschland noch haben, und das, Deutschland ist wirklich im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt eine Insel der Seligen, was das angeht, ist, dass das niemand ist, der wirklich Regierungsverantwortung trägt bei uns. Das sind fast nur Politikerinnen und Politiker der AfD, die Verschwörungstheorien, Verschwörungsgerüchte immer wieder bedienen, weil unter deren Anhängerschaft das halt auf fruchtbaren Boden fällt. Also wir wissen aus einer Reihe von Studien, dass gerade die Anhängerschaft von populistischen Bewegungen und Parteien besonders empfänglich ist für Verschwörungstheorien, und entsprechend werden die eben auch von AfD-Politikerinnen und Politikern regelmäßig bedient.
Direkt daran anschließende Frage: Wer glaubt denn typischerweise an Verschwörungstheorien?
Das ist psychologisch ganz gut zu beantworten für die westliche Welt in der Gegenwart. Demografisch kann man nur so gewisse Tendenzen festmachen. Also es ist so, dass wir psychologisch wissen, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, die besonders empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Das sind zum einen Menschen, die sich machtlos fühlen, die das Gefühl haben, einen Kontrollverlust erlitten zu haben und die sich jetzt eben über Verschwörungstheorien erklären, warum sie vermeintlich keinen Einfluss haben, warum sie nicht gehört werden politisch. Die zweite Gruppe sind Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Und für diese Menschen schaffen Verschwörungstheorien Sicherheit. Denn Verschwörungstheorien übersetzen Unsicherheit in Sicherheit, indem sie immer vorgeben zu wissen, wer dahinter steckt und wo das hinführt. Nehmen Sie die Corona-Krise als Beispiel, eine Zeit der fundamentalen Unsicherheit für uns alle, insbesondere im Frühjahr während des ersten härteren Lockdowns, als niemand wusste, wie unser Leben in 3 Tagen aussieht oder in 3 Wochen aussieht oder in 3 Monaten aussieht. Das ist eine herausfordernde Situation. In dieser Situation haben für viele Menschen Verschwörungstheorien eine Antwort geschaffen, weil die Verschwörungstheorien eben gesagt haben, das passiert ja eigentlich gerade wirklich, die stecken dahinter, da soll es hingehen und deshalb wird jetzt demnächst das passieren. Und diese Verschwörungstheorien sind in den letzten Monaten in Deutschland extrem stabil geblieben und vielen Leuten gibt das Sicherheit. Offensichtlich ist es deshalb für viele Menschen leichter zu akzeptieren, dass da eine Gruppe von Bösewichten die Strippen zieht, als zu akzeptieren, dass niemand die Strippen zieht und dass da viel Zufall im Spiel ist und niemand so richtig weiß, was geschieht. Das sind also die psychologischen Aspekte. Demografisch lassen sich nur Tendenzen festmachen. Also da ist es so, dass man schon sagen kann, die einen sind anfälliger als die anderen, aber dann hat man halt im besten Fall so ein paar Prozentpunkte Unterschied. Ich will auf 3 Dimensionen kurz eingehen. Erstens, wir wissen aus einer ganzen Reihe von Studien mittlerweile, dass Männer potenziell empfänglicher sind für Verschwörungstheorien als Frauen. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei medizinischen Verschwörungstheorien fast gleich verteilt ist. Also wenn es um Impfen geht, wenn es um Chemtrails geht, wenn es um sowas wie Corona geht, da sind Frauen fast genauso prominent vertreten wie Männer. Zweitens ist ganz eindeutig, dass die Neigung zu Verschwörungstheorien mit dem Bildungsgrad abnimmt. Das heißt also, je gebildeter jemand ist, rein formal, also höheren Schulabschluss, höheren Studienabschluss, desto geringer ist die Neigung, dass er oder sie zu Verschwörungstheorien neigt. Wobei man natürlich sagen muss, dass es da auch jede Menge Ausnahmen gibt. Das liegt vermutlich daran, dass je länger man auf der Schule war oder je länger man auf der Universität war, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Erklärungsmodellen von Gesellschaft und Politik in Berührung gekommen ist, die eben nicht verschwörungstheoretisch sind, sondern diese Dinge anders zu erfassen und zu erklären versuchen. Und drittens ist es so, dass sich abzuzeichnen scheint, dass das Alter eine gewisse Rolle spielt, dass nämlich interessanterweise etwas ältere Menschen empfänglicher sind für Verschwörungstheorien als jüngere Menschen. Das liegt vermutlich daran, dass Verschwörungstheorien immer irgendwo nostalgisch sind. Da ist eine ganz wichtige Verbindung auch wieder zum Populismus, weil sie ja immer eine Vergangenheit heraufbeschwören, die es so nie gegeben hat, nämlich so eine goldene Zeit, bevor die Verschwörung begann und alles begann, den Bach herunterzugehen. Und diese Nostalgie, das ist, glaube ich, was man eher empfindet mit 45 oder 65 als mit 15 oder 25. Und wenn man das dann also zusammenzählt, eher Männer als Frauen, tendenziell nicht die höchsten Bildungsgrade und eher Menschen ab einem gewissen Alter, dann ist man natürlich sofort bei der Trägerschaft, der Anhängerschaft der populistischen Bewegungen, die in Deutschland und auf der ganzen Welt in den letzten Jahren so viel Zulauf erfahren haben.
Oder halt bei Alexander Gauland.
Ja, bei Alexander Gauland, wobei da natürlich der Bildungsgrad ein ganz anderer ist. Also Herr Gauland ist, glaube ich, wirklich auch jemand, der das Ganze sehr strategisch bedient dann, der das vielleicht nicht unbedingt glaubt, sondern eben einfach so bedient, weil er weiß, dass das auf fruchtbaren Boden stößt. Aber man ist halt zum Beispiel bei der Stammwählerschaft von Donald Trump im Mittleren Westen angekommen.
Die meisten, Sie haben es gerade gesagt, Verschwörungstheorien dienen den Leuten dazu, dass sie sich entweder nicht mehr machtlos fühlen oder dass Dinge, die vielleicht diffus sind, ein bisschen klarer werden und man ein eindeutiges Feindbild hat. Was ich mich immer frage, ist, dass fast jede Verschwörungstheorie, mit der ich mich beschäftigt habe, ist irgendwann immer anti-amerikanisch und antisemitisch. Warum ist es so, dass nahezu jede Verschwörungstheorie ins Antisemitische rutscht?
Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ist. Also historisch ist das auf keinen Fall so. Es ist, glaube ich, in der Gegenwart einfach so, dass die meisten Verschwörungstheorien sehr offen sind. In dem Sinne, dass die Platz lassen für unterschiedliche Lesarten. Und dann, insofern ist es ganz typisch für eine zeitgenössische Verschwörungstheorie, dass sie in einer Version existiert, die ganz explizit antisemitisch ist, in einer Version existiert oder in mehreren Versionen existiert, wo wir quasi diese typischen Chiffren des sekundären Antisemitismus haben, also dann nicht von den Juden an sich die Rede ist, sondern vielleicht von den Ostküsteneliten oder vom Zionismus oder von anderen Codes, die da verwendet werden. Und dann aber auch in Varianten existiert, die das Ganze also komplett offen lassen. Also zum Beispiel in dem Beispiel von Donald Trump, das ich vorhin angesprochen habe aus dem Wahlkampf 2016, wo er dann Hillary Clinton vorwirft, sie mache mit internationalen Bankiers gemeinsame Sache, um die USA zu zerstören. Da kann man diesen Verweis auf internationale Banken natürlich auch als eine antisemitische Chiffre lesen. Und so ist es teilweise auch gelesen worden. Gleichzeitig ist es so, dass das im Grunde der einzige Moment dieser 40-minütigen Rede ist, wo Trump wirklich in diese Richtung geht. Also da muss man, glaube ich, auch schauen, dass man dann nicht jede Verschwörungstheorie sofort antisemitisch liest. Dass Verschwörungstheorien sich immer auch irgendwie antisemitisch füllen lassen, das liegt, glaube ich, daran, dass Antisemitismus eigentlich nicht ohne Verschwörungstheorien denkbar ist. Und da sieht man zum Beispiel einen Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus. Also ganz platt gesagt, man kann, denke ich, Rassist sein, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, aber man kann nicht Antisemit sein, ohne irgendwo auch Verschwörungstheoretiker zu sein. Warum? Weil die Vorwürfe, die man aus rassistischer Perspektive zum Beispiel immer wieder gegen nicht weiße Menschen erhoben hat oder die Vorurteile oft welche sind, die dir dann ja so in den Bereich der Kreatürlichkeit lenken, die denen also die Intelligenz absprechen und sowas und damit auch die Fähigkeit, sich zu verschwören zum Beispiel. Wohingegen die Vorwürfe, die seit Jahrhunderten gegenüber Juden zirkulieren, immer was mit Hinterhältigkeit, mit Verschlagenheit, mit dunklen Plänen zu tun haben. Und da ist man dann natürlich sofort bei der Verschwörungstheorie. Und insofern würde ich sagen, es ist nicht so, dass per se jede Verschwörungstheorie antisemitisch ist, aber weil quasi der Antisemitismus gerade im 20. Jahrhundert eigentlich nicht ohne Verschwörungstheorien auskommt, ist es so, dass die allermeisten Verschwörungstheorien sich eben auch ganz leicht in eine antisemitische Richtung drehen lassen.
Sie haben gerade ganz oft Donald Trump und seine Art und Weise, Politik zu machen und seine Anhängerschaft thematisiert, aber jetzt ist es ja durchaus so, dass wir das Problem sozusagen, ich jetzt mal, in Deutschland ja auch kennen. Ne? Jetzt gerade in der Form vor allem von Querdenken und den Anti-Corona-Demos. Haben Sie sich mal mehr mit Querdenken und den Anti-Corona-Demos beschäftigt?
Also ich habe mich da sehr viel damit beschäftigt, schon allein, weil ich, und ich übertreibe jetzt wirklich nur latent, quasi jeden Tag 3 oder 4 Mal von Journalisten danach gefragt werde.
Tut mir leid.
Das ist okay, das gehört zu meinem Job und das ist ja auch nett, wenn man irgendwie als Geisteswissenschaftler zu einem Thema arbeitet, das Relevanz hat. Und ich habe mich damit beschäftigt und ich muss sagen, das ist was, was ich durchaus mit Sorge sehe, also insbesondere jetzt die Bilder vom Wochenende auch aus Leipzig. Aber ich neige aufgrund, glaube ich, meiner langen historischen und vergleichenden Perspektive nicht zu dem Alarmismus, den andere an den Tag legen, wenn sie das beobachten. Also generell kann man sagen, Verschwörungstheorien können auf 3 Arten gefährlich sein. Verschwörungstheorien können gefährlich sein, weil sie zu Radikalisierung und zu Gewaltausübung führen können. Wenn jemand denkt, ich muss da wirklich also jetzt Widerstand leisten und in diesen Kampf eingreifen, kann fürchterliche Auswirkungen haben. Haben wir in Halle gesehen, haben wir in Christchurch gesehen, haben wir an vielen anderen Orten gesehen, wo Menschen also andere Menschen dann ermordet haben, auf der Grundlage von Verschwörungstheorien. Medizinische Verschwörungstheorien, das ist der zweite Punkt, können gefährlich sein, weil wer an die glaubt, sich und andere oft unwillentlich in Gefahr bringt, weil er eben etabliertes medizinisches Wissen leugnet, hatten wir bei AIDS in den 80er, 90er Jahren, hatten wir bei Ebola in den letzten 15 Jahren, haben wir jetzt eben beim Coronavirus. Wer denkt, das Ganze existiert gar nicht oder ist vollkommen harmlos, der wird sich nicht so schützen, wird das vielleicht sogar als Akt des zivilen Ungehorsams verstehen, keine Maske zu tragen, keinen Abstand zu halten und dann entsprechend das Virus vielleicht auch leichter weitertragen. Das beides sehen wir bei den Corona-Protesten. Wir sehen momentan, dass die Zahlen, wenn auch Leipzig jetzt so eine Ausnahme war, aber insgesamt die Zahlen derjenigen, die protestieren, scheinen zurückzugehen, dass aber diejenigen, die auf der Straße sind, radikaler werden und auch tendenziell gewaltbereiter werden in mancherlei Hinsicht. Wir sehen das absolute Missachten von Abstands- und Hygieneregeln, was wirklich also in einem Moment, wo wir uns im Lockdown befinden und steigende Infektionszahlen noch immer haben, wirklich besorgniserregend ist. Aber was ich nicht sehe, das ist der dritte Faktor, die dritte Art und Weise, auf die Verschwörungstheorien gefährlich sein können. Und das ist nämlich die Gefahr, die von Verschwörungstheorien für eine Demokratie ausgehen kann. Wo man immer sagen kann, ja, Verschwörungstheorien können eine Gefahr für die Demokratie sein, denn wer an sie glaubt, der zieht sich aus dem normalen demokratischen Prozess zurück. Der stimmt entweder für keine politische Partei mehr, weil er denkt, die stecken alle unter einer Decke mit arbeiten alle für dieselben dunklen Mächte und Herren, auch wenn sie nach außen vorgeben, sich zu unterscheiden. Das ist das, was wir gerade bei Querdenken so ein bisschen sehen. Oder er wendet sich halt den populistischen Alternativen zu, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie so eine Alternative darstellen zu diesen, in Anführungszeichen, Altparteien, wie sie dann oft genannt werden. Das ist auch was, was man bei Querdenken so beobachten kann. Aber in Deutschland ist das doch eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die da protestiert und die auch empfänglich ist für diese rechte Rhetorik, die versucht, die Proteste zu vereinnahmen. Und insofern sehe ich da momentan noch absolut keine Gefahr für die deutsche Demokratie, anders als eben, wie gesagt, in der Vergangenheit. Wir hatten ja die Zeit des Nationalsozialismus, wo eine Verschwörungstheorie, die von der jüdischen Weltverschwörung Staatsreligion war, Staatsideologie war, mit all den fürchterlichen Konsequenzen, die das dann hatte. Oder auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo wirklich politische Entscheidungsträger an Verschwörungstheorien glauben und auch jetzt demokratische Prozesse wie in den USA die Wahlen systematisch unterminieren zu versuchen und in versuchen Zwietracht zu säen, das ist für die Demokratie viel, viel gefährlicher als das, was wir in Deutschland momentan sehen.
Ich hatte auch schon ein Interview mit den Leuten von Querdenken Tübingen mal gemacht und man ist nicht im allzu guten auseinandergegangen, was die Beurteilung des Gesagten anging. Und mittlerweile ist es so, dass die mich auch ich war auf einer ihrer Demos danach nochmal, mittlerweile erkennen die mich oder wissen zumindest meinen Namen, wenn ich sage, ich bin vom Freien Radio Wüstewelle. Muss ich da Angst haben? Sind Querdenken radikal?
Also Querdenken ist ja so eine ganz bunte Mischung aus unterschiedlichsten Menschen und Gruppierungen. Also ich würde da, glaube ich, einigermaßen vorsichtig sein. Man merkt auch wirklich, dass der Ton also schärfer wird. Auch die Leute, die mir seit Jahren E-Mailen werden, werden immer extremer in der Art und Weise, wie sie mit dem sprechen. Also vor 6 Monaten haben die vielleicht noch geschrieben, Mensch Michael, was hast du da wieder für einen Blödsinn erzählt? Und jetzt beginnen E-Mails mit du Faschist. Das ist also schon was, worauf man aufpassen muss. Ich glaube, generell ist es so, dass Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker und auch die Menschen von Querdenken nicht gefährlich sind. Man muss allerdings sagen, dass viele, die da momentan jetzt noch auf der Straße sind, ein recht problematisches Verhältnis zu denjenigen unter ihnen haben, die durchaus gefährlich sind. Und also als Journalist muss man da schon aufpassen, genauso wie man als Wissenschaftler aufpassen muss, weil man natürlich quasi die klassischen Feindbilder erfüllt. Sie als Teil der Lügenpresse und ich als quasi Teil eines total korrumpierten Wissenschaftssystems, das eben auch nur den Mächtigen nach dem Mund redet und nicht mehr dem Ideal der Wahrheit verpflichtet ist. Also ich glaube aber, man muss dann im Einzelnen immer die Situation einschätzen, wie das da ist, aber Vorsicht schadet da auf keinen Fall.
Sie haben es erwähnt, scheinbar hat Querdenken ein gewisses Problem damit, sich von rechts ab, nach rechts abzugrenzen. Warum haben die da so ein Problem damit und warum fangen überhaupt jetzt Rechte an, bei Querdenken auf den Zug mit aufzuspringen?
Also ich glaube, Rechte machen das aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass viele Rechte auch an diese Corona-Verschwörungstheorien glauben. Also eine Art und Weise, wie man diese Mischung erklären kann, die wir momentan da eben auf den Straßen sehen, oder seit Monaten auf den Straßen sehen, ist, dass Corona an ganz, ganz viele Verschwörungstheorien angebaut hatte, die unterschiedliche Gruppen ohnehin schon hatten. Also wer an den großen Austausch glaubte, der sieht Corona als eine neue Episode im großen Austausch. Wer denkt, die Eliten wollten schon immer die Wirtschaftsordnung neu gestalten oder einen globalen Impfzwang durchsetzen, der sieht das eben als neuestes Kapitel in diesen Verschwörungstheorien. Und so kommen aus unterschiedlichen Richtungen ganz unterschiedliche Leute zusammen, Esoteriker, Alt-Hippies, Linke, Rechte, Neonazis, Alt-Nazis, und die können sich alle darauf einigen, dass die offizielle Version zu Corona nicht stimmt und dass da eine große Verschwörung im Gange ist. Da kommt diese Nähe her, die eben auch von rechts dann kommt. Gleichzeitig wissen wir, dass also Rechte immer wieder strategisch versuchen, solche Prozesse oder solche Proteste zu vereinnahmen. Das haben wir bei den Mahnwachen für den Frieden gesehen, das sehen wir eben jetzt wieder. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig gut klappt auf Dauer. Aber was natürlich klappt, ist, dass die Leute, die da durch die Straßen marschieren, dann oft so ein bisschen blind sind auf diesem Auge nach rechts, weil die halt eh in diesem Modus sind, wer Verschwörungstheorie sagt, der hat überhaupt kein Argument, der will uns nur diskreditieren, wer Antisemitismus sagt, der hat kein Argument, der will uns nur diskriminieren, und wer eben sagt, das sind Neonazis, der hat auch gar kein Argument, der will uns nur diskriminieren und versuchen also einen Spalt zwischen uns zu treiben, und da kommt das dann eben her. Und momentan ist das natürlich noch viel ausgeprägter, als das so vor ein paar Monaten war. Vor ein paar Monaten, muss man sagen, war es wirklich so, dass oft Leute auf diese Demonstrationen gegangen sind und dann nicht mehr wiedergekommen sind, weil sie gesehen haben, wer da noch mit demonstriert. Jetzt ist es so, dass die Leute wirklich, also halt die übrig geblieben sind, die sich da wirklich nicht so richtig dran stören. Was nicht heißt, dass sie sich von rechts vereinnahmen lassen letztendlich, also auch beginnen, diese rechten Verschwörungstheorien zu glauben und vielleicht auch noch diese ganz rechten Parteien zu wählen. Aber auf jeden Fall ignorieren sie das momentan trefflich.
Ich habe den Eindruck, Verschwörungstheorien nehmen zu in der Gesellschaft oder dringen mehr in die Mitte der Gesellschaft. Ich bin in den letzten Jahren immer mehr mit Leuten in Kontakt gekommen, die irgendwie in irgendeiner Form verschwörungstheoretische Geschichten verbreiten. Ich habe mittlerweile so meine eigene Strategie gefunden, damit umzugehen, wenn Leute mit sowas kommen. Häufig sind die dann ja auch so ein bisschen, ne, hauen erstmal provokativ was raus und wollen einen irgendwie so ein bisschen dazu in so ein Gespräch verwickeln. Wie gehen Sie damit um, wenn Menschen in Ihrem privaten Umfeld plötzlich anfangen, Verschwörungstheorien zu verbreiten?
Also vielleicht ist es so, dass ich einfach zu bekannt bin, was das angeht. Also dass Leute das mir gegenüber dann nicht so richtig erwähnen. Aber ich habe das natürlich auch in meinem Bekannten- und Familienkreis, dass es Leute gibt, die an Verschwörungstheorien glauben. Ich muss sagen, ich mache dann schon manchmal durchaus das, also was die einfachste Variante ist, aber sicherlich vielleicht nicht die beste. Das heißt, ich ignoriere das dann auch manchmal und wechsle das Thema. Gleichzeitig ist das natürlich keine gute Variante, sondern wir wissen, bei überzeugten Verschwörungstheoretikern kommt man mit den Fakten nicht weiter. Da sollte man anders rangehen und da sollte man vor allem Offenheit zeigen und sollte dann eben nachfragen, warum glaubst du das, wieso glaubst du diesen Quellen, wieso glaubst du anderen Quellen nicht, wie passt das, was du gerade gesagt hast, zu dem, was du gestern gesagt hast. Ziel sollte dann immer sein, so einen Prozess der Selbstreflexion auszulösen. Denn wenn man mit den Fakten kommt, machen die Leute dicht und glauben danach noch mehr an ihre Verschwörungstheorien als vorher. Da gibt es ein paar empirische Studien, die das gezeigt haben. Anders ist es bei Menschen, die mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen sind, die aber noch nicht so richtig fest daran glauben, sich das aber durchaus vorstellen könnten. Und bei denen ist es so, dass man sehr gut also durchaus also mit den Fakten kommen kann und dann sagen kann, ja Moment mal, ich glaube, dass das, was du da gerade erzählt hast, das ist also wirklich eine Verschwörungstheorie, weil schau mal hier, das ist doch eher so, und das Argument, das du da bringst, das erfüllt all die Charakteristika, da hat man dann durchaus noch eine Chance, also wenn man dann so argumentiert. Am allerbesten ist es allerdings natürlich, man klärt Leute im Vorhinein über Verschwörungstheorien auf, denn wir wissen, dass dieses Pre-Bunking viel erfolgreicher ist als das als das Debunking. Also wenn man sie aufklärt, einerseits über die Argumentationsstrukturen von Verschwörungstheorien im Allgemeinen und über die Argumente bestimmter spezifischer Verschwörungstheorien, dann sinkt die Neigung signifikant, dass sie diese Verschwörungstheorien glauben. Gleichzeitig muss ich aber sagen, es gibt kaum einen Hinweis darauf, dass Verschwörungstheorien wirklich zugenommen haben in den letzten Monaten oder Jahren. Ich glaube, wir dürfen da nicht Sichtbarkeit und Popularität und Einfluss verwechseln. Was in der Corona-Krise unzweifelhaft passiert ist, ist allerdings, dass die Menschen, die an Verschwörungstheorien geglaubt haben schon vorher oder diese Neigung schon vorher hatten, in ihren Überzeugungen extremer geworden sind. Wir dürfen uns den Glauben an Verschwörungstheorien nicht so vorstellen, dass das eine An-Aus-Sache ist. Das hat man oder man hat es nicht, sondern da gibt es ganz viele graduelle Abstufungen. Und die Corona-Krise hat vermutlich dazu geführt, dass die Leute in ihren Überzeugungen stärker, man könnte auch sagen radikaler geworden sind, was nicht heißt, dass sie sich radikalisiert haben im Sinne von, dass sie extremistisch werden oder gewaltbereit werden. Es ist viel eher so, dass die jetzt einfach noch mehr daran glauben und deshalb diese Dinge auch offensiver nach außen tragen, auch weil natürlich Corona was ist, wozu sich jeder positionieren muss. Also bei vielen anderen Verschwörungstheorien ist es so, dass man erstmal sagen kann, okay, das habe ich jetzt begriffen, das hat keinen direkten Einfluss auf mein Leben. Aber zu Corona muss sich halt jeder von uns jeden Tag positionieren, sollte sich an bestimmte Regeln halten und das empfinden die Leute halt als einen Angriff auf sich selbst und denken, okay, die Verschwörung ist jetzt schon so weit, dass es mir persönlich an den Kragen geht jeden Tag und das führt sie dazu, dass sie offensiver werden, lautstarker werden und auch auf die Straße gehen.
Sie haben gerade eben was gesagt, was ich sehr interessant fand. Sie meinten gerade eben, dass wenn man Menschen, die wirklich schon fest an Verschwörungstheorien glauben, wenn man denen mit Fakten kommt, sozusagen, dass die dann dazu tendieren, noch mehr an Verschwörungstheorien zu glauben. Ist das richtig?
Ja, da gibt es eine Reihe von empirischen Studien aus den USA, vor allem zu Impfverschwörungstheorien, die das gezeigt haben. Also wenn man Verschwörungstheoretiker mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert, dann setzt ein Abwehrmechanismus ein, der dazu führt, dass die Beweise ignoriert werden oder sogar in Beweise für die Verschwörung umgedeutet werden, was dazu führt, dass die noch mehr an diese Ideen glauben als vorher. Das liegt daran, dass die Verschwörungstheorien so extrem wichtig sind für die Identität, für das Selbstverständnis dieser Menschen. Die definieren sich als jemand, der was begriffen hat, was andere nicht mal wissen, nämlich dass es da diese große Verschwörung gibt und was da wirklich passiert ist. Und wenn man das jetzt angreift, greift man massiv deren Selbstbild an und deshalb setzt eben so eine Abwehrreaktion ein, die dann dazu führt, dass sie danach noch stärker daran glauben.
Haben Sie schon mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt?
Ich habe mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt, allerdings nur sehr, sehr kurz. Also ich bin das erste Mal bewusst in Berührung gekommen mit Verschwörungstheorien 1999, als ich in England studiert habe. Das war 30 Jahre Mondlandung und das Uni-Magazin da hatte einen Artikel über die Mondlandung auf der Titelseite, wo also ganz überzeugend und detailliert nachgewiesen wurde, dass die Mondlandung niemals so stattgefunden hat 1969, sondern im Fernsehstudio inszeniert wurde. Ich war hin und weg. Mein Weltbild hat sich komplett geändert. Ich dachte, warum hat mir das nie jemand erzählt? Und dann habe ich umgeblättert und dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Und dann wurde gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie, die wirkt auf den ersten Blick sehr überzeugend, aber das ist alles Humbug aus diesen und diesen Gründen. Also ich war vielleicht so 2 Minuten Verschwörungstheoretiker.
Ganz schön beeindruckend auf jeden Fall sowas. Bei mir war es, glaube ich, 9/11, die eine Verschwörungstheorie, an die ich mal geglaubt habe. Da muss man aber sagen, da war ich auch relativ jung, als das passiert ist. Das heißt, man ist dann wahrscheinlich auch eventuell einfach ein klein bisschen anfälliger dafür. Haben Sie, also es gibt ja x Dutzende davon von Verschwörungstheorien, Sie haben dies mit der Mondlandung gerade thematisiert, es gibt ja noch viel mehr, haben Sie eine Lieblingsverschwörungstheorie? Und ich meine jetzt unter den richtigen, ich meine, es gibt ja auch dieses Bielefeld-Verschwörungstheorie und Erdrotationshamster, ich würde solche Quatschtheorien mal ausklammern, ich meine so richtige Verschwörungstheorien.
Also ich muss sagen, es ist wirklich die Mondlandungsverschwörungstheorie. Und zwar aus 2 Gründen. Zum einen, oder aus 3 Gründen vielleicht. Zum einen, erstens, weil es die erste war, mit der ich bewusst in Berührung gekommen bin. Zweitens, weil es eine Verschwörungstheorie ist, die auf den ersten Blick wirklich sehr überzeugend ist. Also wenn man sich dieses Bildmaterial anschaut und all das, dann muss man schon sagen,
Da stimmt doch was nicht.
Da stimmt doch irgendwas nicht. Und warum weht da die Fahne und all sowas? Und warum sehe ich den Sternenhimmel nicht? Und klar, das lässt sich dann alles ganz leicht aufklären. Aber auf den ersten Blick ist das viel überzeugender als andere Verschwörungstheorien. Und drittens ist es halt eine relativ harmlose Verschwörungstheorie. Also ich kenne niemanden, der deshalb irgendwie losgezogen ist und jemand anderem Gewalt angetan hat. Und deshalb ist das eine Verschwörungstheorie, die mir bis heute doch sehr sympathisch ist.
Gibt es Verschwörungstheorien, die, von denen Sie sagen, da könnte was dran sein tatsächlich?
Also nicht an diesen ausformulierten Verschwörungstheorien, weil die auf Grundlage der Charakteristika von Verschwörungstheorien, also es ist halt immer alles miteinander verbunden und es ist alles geplant, es gibt eigentlich gar keinen Zufall, doch sehr absurde Szenarien annehmen. Also Szenarien zur Kennedy-Ermordung, die sagen, das war ein geplanter Staatsstreich durch Lyndon B. Johnson, das halte ich also für Blödsinn. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich finde, es gibt durchaus offene Fragen also zum Kennedy-Attentat und ich habe kaum einen Kollegen, der das anders sieht, weil da doch einige Dinge sehr, sehr seltsam aussehen und eigentlich nicht so richtig passen zur offiziellen Erklärung. Was nicht heißt, dass die unbedingt falsch ist, aber da ist es so, dass ich durchaus so meine Zweifel habe, aber seine Zweifel daran zu haben, ist was völlig anderes, als zu sagen, es war die Mafia oder es war das Militär oder es war der CIA oder sonst irgendwer und fest davon überzeugt zu sein, obwohl es überhaupt keine Belege gibt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass an der Kennedy-Ermordung mehr als eine Person beteiligt war.
Ist tatsächlich auch meine Lieblingsverschwörungstheorie, weil sie halt, so wie Sie das gerade gesagt haben, ich habe da die gleiche Sicht drauf und dadurch hat das so, ist sie so spannend, finde ich, weil sie so einen Mythos umgibt. Haben Sie eine eigene Theorie zu der Kennedy-Sache, wie das abgelaufen sein könnte?
Also ich habe keine eigene Theorie, ich habe mir da nie so richtig Gedanken darüber gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas so in etwa ungefähr so gewesen ist, wie es Don DeLillo beschreibt in seinem sehr schönen Roman Libra, wo er eben beschreibt, es war eine kleine Gruppe von Leuten, frustrierte CIA-Agenten, die entlassen worden sind nach der missglückten Invasion in der Schweinebucht und die jetzt ein Attentat auf Kennedy inszenieren wollen, das fehlschlagen soll, damit aber, dass man den Kubanern in die Schuhe schieben will, um Kennedy dazu zu bringen, eben eine härtere Politik gegenüber Kuba zu verfolgen und die dann auf Lee Harvey Oswald treffen und versuchen, den zu instrumentalisieren, der aber seine eigene Agenda hat und am Ende, ohne dass sie es eigentlich wollten, ist dann Kennedy tot. Also sowas könnte ich mir vorstellen, so eine Mischung aus Chaos und Verschwörung.
Das klingt richtig klasse.
Geplant und es ist komplett daneben gegangen und mit einer kleinen Gruppe von Leuten, aber eben halt nicht von oben runter, vom CIA-Chef bis nach unten laufend.
Finde ich, trifft ganz gut, wie Verschwörungen meistens ablaufen, nämlich so eine Kombination aus, man plant was und dann geht alles furchtbar in die Hose.
Ja, genau. Und das ist halt das, was Verschwörungstheorien meistens ignorieren, dass irgendwo immer irgendwas in die Hose geht.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort gewesen. So wie es am Anfang auch ein bisschen noch nicht geklappt hat mit der Technik. So gut ist das Interview jetzt abgelaufen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit an einem Sonntagabend. Wir zeichnen vorauf und ich hoffe, Sie haben jetzt noch ein schönes Restwochenende und müssen vielleicht mal einen Tag lang nicht dauernd irgendwelche Journalistenfragen zu Verschwörungstheorien beantworten.
Ah, die nächsten Termine morgen stehen schon, aber irgendwann wird sich auch das wieder ändern. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.